Hallo, zurück bei Kontrafunk 1820, das Abendjournal. Wir sind momentan in Gesprächen mit Betroffenen, mit Insidern vom Blackout in Berlin und ich begrüße gleich ohne lange Einführung den Herrn Marcel Lute von der Good Governance Gewerkschaft, der uns einiges an Hintergrundinformationen zur aktuellen Berliner Politik liefern wird, so hoffe ich. Hallo, Herr Lute.
Hallo, grüße Sie.
Bitte schießen Sie gleich mal los ins Thema. Wie ist Ihre Wahrnehmung von diesem ganzen Blackout? Was können Sie uns berichten, was wir aus den Nachrichten noch nicht gehört haben?
Also ich sage mal, das Wichtigste ist, glaube ich, dass es sich nicht um eine Neuigkeit handelt. Ich habe vor 7 Jahren in meinen ersten parlamentarischen Anfragen zu dem Thema darauf hingewiesen, dass Berlin nicht auf Stromausfälle vorbereitet ist, dass wir nicht hinreichend Generatoren zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Und 7 Jahre lang hat dieser Senat, also sowohl der Senat Wegener als auch die Vorgängersenate unter SPD-Führung, nichts gemacht, um das abzustellen. Und auch jetzt unternehmen sie schlichtweg nichts. Sie machen ganz tolle Krisenstab-Meetings und sonstige Veranstaltungen. Aber sie sind sogar der Auffassung, dass das, was sie gerade tun, die Menschen frieren, die Nacht ist gerade wieder hereingebrochen, sie haben keinen Strom, weil sie keine Generatoren haben. Der Senat ist aber der Auffassung, das reiche aus, man habe genug Generatoren. Das kann ich Ihnen deshalb sagen, weil ich heute über eine private Initiative dem Senat 600 Generatoren anbieten konnte, die heute Abend in Berlin gewesen wären. Aber der Senat braucht ihn nicht.
Also das wurde abgelehnt. Ja, das ist interessant, weil in der öffentlichen Debatte geht es ja viel um Generatoren. Es geht ja um die Generatoren, die zum Beispiel an die Ukraine gespendet wurden. Und hier wird ja auch abgewiegelt und gesagt, na, die wären ja sowieso nicht für Berlin gedacht gewesen. Nur ich glaube schon, dass es von Vorteil ist, wenn man Generatoren irgendwo auf Lager hat für genau solche Fälle.
Also ich sehe das, ich habe mich um eine Verwandte hier auch entsprechend in dem betroffenen Gebiet gekümmert. Die hat einen Generator jetzt und an diesem Generator hat sie ihre Heizung angeschlossen und dementsprechend funktioniert die Heizung im gesamten Haus. Sie hat Warmwasser, sie hat Strom und sie hat Licht. Und das könnte man natürlich auch für viele, viele weitere Betroffene, also 600 Generatoren reichen von der Größe, von der Kraft her auch für mehr Familienhäuser, die sind eben halt mit Diesel betrieben. Das ist gar kein Problem. Also man könnte sicherlich, ich sag mal, ein Drittel der gegenwärtig Betroffenen aus ihrer misslichen Lage befreien, wenn man denn auf dieses Angebot, das es seit heute Morgen gab, zeitnah reagiert hätte. Hat man nicht.
Es ist ja den Medien auch zu entnehmen, dass weitere Hilfe abgelehnt wurde, beispielsweise der Einsatz der Bundeswehr, was ja von außen betrachtet sehr befremdlich ist, weil das ja genau so ein Katastrophenszenario ist, wo die Herrschaften trainiert sind, wo sie Gerät haben dafür.
Ja, also ich sag mal, das war in dem Fall ja vor allem die Bezirksbürgermeisterin von den Grünen hier in Steglitz-Zehlendorf, die das wiederum aus ideologischen Gründen nicht wollte. Und insgesamt müssen wir feststellen, der Grund, warum jetzt sehr viele gerade alte Menschen und der Bezirk Steglitz-Zehlendorf, gerade die betroffenen Teile, ist eher alt im Berliner Vergleich. Warum die leiden müssen, ist ganz einfach, es sind ideologische Gründe. Es sind ideologische Gründe, die zu diesem Anschlag überhaupt erst führen konnten, also im Sinne der Motivation der Täter. Es sind ideologische Gründe, die dazu geführt haben, dass diese Täter nicht aufgehalten wurden, weil wir im Berliner Verfassungsschutz etwa 70% der Ressourcen auf den sogenannten Rechtsextremismus verwenden und irgendwelchen Skinheads hinterher spionieren, die zu dämlich sind, ihre eigene Demonstration zu finden. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich viele Jahre Mitglied im Verfassungsschutzausschuss war. Und die weiteren 30%, die verteilen sich im Wesentlichen auf Islamismus und ganz, ganz wenig auf den angeblicher harmlosen Linksextremismus. Und genau der begeht hier in Berlin, in diesem Fall mit der sogenannten Vulkangruppe, seit weit über 10 Jahren Anschläge, und zwar gewaltige, auf die Infrastruktur. Das sind unfassbar feige Taten und das sind Taten, die die Schwächsten der Gesellschaft treffen. Denn die angeblichen sogenannten Bonzen, die man treffen wolle, wissen Sie, was die machen? Die setzen sich einfach in ihr Auto und machen 2 Wochen Urlaub. Das, was übrigens die grüne Bezirksbürgermeisterin den Leuten auch geraten hat, dass sie tun sollen, das zeigt die Ideologie dahinter.
Und das klingt nach einer völligen Abgehobenheit in der Politik natürlich auch. Wobei ich natürlich auch die Frage im Hinterkopf habe, müssen wir das alles glauben? Ist es wirklich glaubwürdig, dass das die Vulkangruppe war? Gibt es auch Möglichkeiten, dass da noch irgendetwas dahinter steht, dass jemand, wenn es schon diese Gruppe war, sie vielleicht auch bewegt hat, ihnen gute Ideen liefert, wo man diesen Angriff macht? Und man muss schon sagen, das war eine Stelle, die wirklich komplett ins Herz trifft. Ich weiß nicht, ob ein Laie das wirklich so hinbekommen hätte. Also es wirkt, als ob da sehr viel Planung im Hintergrund wäre.
Auch da kann ich Sie beruhigen. Das ist gar nicht erforderlich. Es gibt diverse Webseiten. Ich hatte eine davon sogar auf meinem X-Account gepostet, bei denen Sie ganz toll nachvollziehen können, bis auf die 110er-Verteilerkästen in den einzelnen Straßen nachvollziehen können, wie das Stromnetz aufgebaut ist und wo Sie zuschlagen müssen. Das ist alles praktischerweise unfassbar transparent gestaltet. Und genau deswegen wäre es auch sinnvoll gewesen, diese kritische Infrastruktur zu schützen. Wie gesagt, vor 7 Jahren habe ich darauf hingewiesen. Passiert ist wie immer gar nichts. Also ja. was die Frage angeht, also das erfordert überhaupt gar kein Fachwissen, neben der Tatsache, dass ja dieses Linksextremisten-Handbuch mit dem lustigen kleinen Waschbären drauf seit Jahrzehnten kursiert. Da steht ganz genau drin, wie sie so einen Sprengsatz bauen. Auch das ist alles kein Problem. Und wenn solche Handbücher bei Menschen gefunden werden, dann ist auch das polizeilich überhaupt gar kein Problem. Das löst keine weiteren Ermittlungen oder sonst irgendwas aus. Und das ist das eigentliche Problem. Und was die Frage angeht, was treibt diese Leute zu diesen Taten? Naja, da muss man sich eben halt auch mal anschauen, dass wir eine klare Erkenntnislage hatten. Ich hatte unmittelbar nach dem Anschlag dazu getwittert. Klare Erkenntnislage hatten bereits im Vorfeld, dass ein Anschlag linksextremistisch auf das Stromnetz geplant ist um den Jahreswechsel. Und nun dazu lagen dem Berliner Verfassungsschutz Erkenntnisse vor. Die sind aber offensichtlich nicht dahin gelangt, wo sie in irgendeiner Weise irgendeine Reaktion, also beispielsweise den Schutz der kritischen Infrastruktur durch die Beschäftigten des zentralen Objektschutzes der Berliner Polizei, also die sogenannte Wachpolizei, hätten auslösen können. Man hat schlichtweg diese Meldung offensichtlich noch nicht mal verwertet und dementsprechend auch nicht gehandelt. Und das erinnert mich wiederum ganz fatal an den Anschlag am Breitscheidplatz, zu dem ich damals den Untersuchungsausschuss, ich sag mal, herbeigeredet habe, weil ich es für notwendig hielt, die Verantwortung auch der Sicherheitsbehörden da aufzuklären. Warum man denn Erkenntnisse hatte und etwas hat geschehen lassen. Und ich bin überzeugt, nachdem ich jetzt auch die Untätigkeit des Senats sehe, man hat auch hier schlichtweg das Ganze laufen lassen, aus welchen Gründen auch immer, und diese Tat geschehen lassen.
Jetzt würde ich noch die Frage haben, haben Sie Wahrnehmungen, wie es den Menschen dort geht? Haben Sie Kontakte zu Betroffenen? Vor allem jetzt auch im Hinblick auf Gefahrensituationen. Hat es den Anschein, dass die Kriminalität hier momentan auch schon Fuß fasst? Kommt es zu Plünderungen? Wie geht es den Menschen dort?
Ja, also da können wir zunächst festhalten, dass mittlerweile die allermeisten Supermärkte etc. pp. Generatoren beschafft haben und selbst wieder Strom haben, damit auch die Alarmanlagen und so weiter funktionieren. Einige hatten ganz offensichtlich auch schon vorgebaut und hatten die von Anfang an zur Verfügung. Was die Privathaushalte angeht, ist es so, dass sie gerade in dem, ich sag mal, Villenbereich Nikolaussee ganze Straßenzüge haben, die komplett dunkel sind. Und das sind alles Häuser mit Alarmanlagen, die natürlich jetzt nichts nutzen. Aber sie helfen in einer Hinsicht. Sie zeigen jedem Einbrecher, wo es offensichtlich ein lukratives Ziel gibt, sonst hätte man sich ja keine Alarmanlage angeschafft. Und da die jetzt nicht funktionieren, ist damit natürlich zu rechnen, dass es einen massiven Anstieg von Einbruchsdiebstahl geben wird. Bisher gibt es dazu natürlich noch keinerlei offizielle Zahlen. Wir werden es leider abwarten müssen. Und was die Situation der Leute an sich angeht, wir haben gerade im Bereich am Heckeshorn zum Beispiel, wo eben halt eine Flüchtlingsunterkunft am Samstagmorgen geräumt wurde, übrigens bemerkenswert, dass man die überhaupt geräumt hat, denn der Senat hatte ursprünglich verkündet, dass bis 18.30 Uhr der Strom wiederhergestellt werden sollte am Samstag. Damit hat man also all die Leute, die auf den Senat vertraut haben, schlichtweg eben ja ins Messer laufen lassen, indem sie dann natürlich Samstagabend keine Möglichkeit mehr hatten, sich irgendwie was auch immer zu beschaffen, wegzufahren oder sonst irgendwas zu machen. Da kam dann eben halt die Edge-Badge-Nachricht. Naja, und die anderen Leute, die unmittelbar neben dieser Flüchtlingsunterkunft zum Beispiel wohnen, da ist ein Seniorenheim, da ist ein Heim für psychisch Kranke, da sind Sozialwohnungen von sehr armen Leuten, die ich noch aus meinem Wahlkampf gut kenne. Die hat man alle allein gelassen. Die stehen eben halt mit ihrem Rollator beispielsweise in einem Bereich, wo es natürlich einen Fahrstuhl gibt. Mit ihrer Wohnung im ersten Stock stehen die mit ihrem Rollator. Den brauchen sie auch, um zum Bus zu kommen, um zum Einkaufen zu kommen. Ja, und da kommen sie eben halt nicht runter. Die sind dann da allein. Wenn denen irgendwas passiert, ist ja gar kein Problem. Sie können ja Hilfe rufen. Nee, können sie natürlich nicht, denn am Anfang hatten sie noch nicht mal ein Mobilfunknetz. Das sind dramatische Situationen. Das führt dazu, dass die Leute einander auch deutlich unterstützen. Also wie gesagt, wir waren selbst auch als Gewerkschaft vor Ort, haben das gemacht, was wir mit unseren bescheidenen Mitteln konnten, also schlichtweg eben halt ein paar Damenflaschen verteilt und so weiter. Aber was hier völlig fehlt, ist jedes sogenannte zivilgesellschaftliche Engagement im Sinne all der großkopferten Vereine und Verbände, ob das der Deutsche Gewerkschaftsbund ist, ob das die Arbeiterwohlfahrt ist, der Paritätische Wohlfahrtsverband, all diejenigen, die beispielsweise auf den Straßen stehen könnten, ja, mit einem Wasserboiler mit heißem Wasser und Tee verteilen, die von mir aus auch einen Schwenkgrill mit Bratwurst aufstellen könnten, damit die Leute wenigstens was Warmes zu essen haben. All das findet nicht statt. Das ist wirklich bemerkenswert. Das Fehlen der sozialen Reaktion aller Sozialverbände, das ist ausgesprochen auffällig und das wirft ein sehr, sehr deutliches Licht auf diese Kamaria.
In Wahrheit sind es ja zwei Bereiche, die da spannend sind. Sie sprechen jetzt das zivile Engagement an, aber eigentlich müsste ja der Staat, der gewaltig viele Steuern von uns kassiert, hier zunächst einmal Hilfsteams hinschicken. Und Ihre Erzählung lässt mich ja vermuten, das ist eine große Blackbox, wo man von außen betrachtet ja gar nicht so genau weiß, was da drinnen passiert. Gibt es Plünderungen? Gibt es keine? Liegen hilflose Menschen in ihren Wohnungen? Wird einmal geklingelt? Wird mal nachgesehen? Im Grunde genommen müssten ja diejenigen nachsehen gehen, die Register haben, die Melderegister, die müssten ja mal schauen, sagen wir mal ab 70 Jahren, das muss automatisiert gehen und nicht, dass die Menschen um Hilfe rufen müssen. Gibt's da irgendein Engagement vom Berliner Senat?
Nein, das gibt es definitiv nicht, aber da muss ich jetzt etwas weiter zu anderen Themen ausholen. Berlin ist hier mit Abstand die älteste Stadt, auch im Sinne von eben halt dem Alter der Einwohner. Wir haben, das habe ich bei der Anfechtung der Berliner Wahlen 2021 feststellen dürfen, wir haben Leute, die sind über 110, teilweise über 120 Jahre alt, die laut unserem Melderegister existieren. Der Grund ist ganz einfach, der Länderfinanzausgleich. Berlin braucht möglichst viele Einwohner, laut jedenfalls Einwohnermelderegister. Und das führt dazu, dass viele Verstorbene nicht ausgetragen werden aus den Melderegistern, weil Berlin, je mehr es eben halt eingetragen hat, desto mehr Geld kriegt es von Bayern, Baden-Württemberg und so weiter und so fort. Und das ist also der Grund, warum das Berliner Melderegister notorisch unbrauchbar ist an jeder Stelle. Das weiß natürlich auch der Senat und deswegen stützen sie auch keine Maßnahmen auf die Erkenntnisse des Melderegisters. Ganz ungeachtet dessen, natürlich könnten sie eben halt mit dem Zugriff auf all die Ressourcen, die ein regierender Bürgermeister zur Verfügung hat, an allen Stellen dafür sorgen, dass ja Leute vorbeigehen. Dafür haben sie mehr als genug Beamte. Die können auch mal was anderes machen. Das ist gar kein Problem. Dazu sind sie auch verpflichtet. Die kann ich einsetzen. Ich kann auch beispielsweise im Übrigen hingehen und die Deutsche Bahn um Hilfe bitten. Ja, auch das Thema hatten wir schon mal angesprochen. Sie können natürlich relativ unaufwendig und auch wenn Deutschland da keine unmittelbare Technologie hat, die Ungarn zum Beispiel haben die Technologie, sie können Diesellokomotiven als Generatoren einsetzen. Das Gebiet ist durchzogen von S-Bahnhöfen und Bahnhöfen. Das hätte man lösen können und zwar bereits Samstagmittag hätte man es angehen können, in dem Moment, in dem man merkt, dass 18 Uhr eine völlige Quatschzahl ist. Man hat sich einfach wie immer nicht gekümmert. Und die spannendste Frage aus meiner Sicht, die bis jetzt auch noch nicht politisch beantwortet ist, wo war eigentlich Kai Wegner die ganze Zeit? Ja, seine Erklärung, er habe zu Hause gesessen und telefoniert. Also glaubt keiner, der auch schon mal nur entfernt irgendwie mit Exekutivverantwortung zu tun hatte.
Als regierender Bürgermeister in so einer Situation. Wir müssen leider Schluss machen, weil die volle Stunde naht. Ich bedanke mich jetzt erstmal für Ihre spannenden Erzählungen direkt aus Berlin. Für unsere Hörer, es folgen die Nachrichten bei Kontrafunk und wir hatten die Freude zu sprechen mit dem ehemaligen Abgeordneten der FDP, den Herrn Marcel Luthe.
Der Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Es ist 19 Uhr. Wir bringen Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die frühere kanadische Vizepremierministerin Chrystia Freeland zu seiner Wirtschaftsberaterin ernannt. Er begründete das mit ihrer Erfahrung bei der Anwerbung von Investitionen. Die Ukraine müsse jetzt ihre innere Widerstandsfähigkeit stärken, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Das sei sowohl für den Wiederaufbau des Landes als auch zur Stärkung der Verteidigung nötig, falls die Beendigung des Krieges wegen Verzögerungen seitens der Partner länger dauere. Freeland war im Kabinett des damaligen Premierministers Justin Trudeau bis 2017 Außenministerin und ab 2019 sowohl dessen Stellvertreterin als auch Finanzministerin. 2024 trat sie aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Trudeau von ihren Ämtern zurück. Brandenburgs Vizeministerpräsident und Finanzminister Robert Krumbach hat seinen Austritt aus dem BSW und auch aus der Landtagsfraktion bekannt gegeben. Als Grund dafür nannte er unüberbrückbare Differenzen. Seit mehreren Monaten stünden anhaltende interne Auseinandersetzungen über Kurs, Ausrichtung und Selbstverständnis von Partei und Fraktion im Vordergrund, erklärte Krumbach. Diese Konflikte konnten demnach nicht gelöst werden. Sie belasteten zudem seine Arbeit als Abgeordneter und Minister und beeinträchtigen die Handlungsfähigkeit der Landesregierung, so Krumbach weiter. Dabei warf er Teilen seiner früheren Partei Blockade, öffentliche Distanzierung sowie mangelnde Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme vor. Statt konstruktiver Sacharbeit werde versucht, Oppositionspolitik aus der Regierung heraus zu betreiben. Krumbach war von der Mehrheit der BSW-Fraktion kritisiert worden, weil er im November für die Rundfunkreform gestimmt hatte. Die Mehrheit der Fraktion lehnte diese ab, obwohl der Koalitionspartner SPD dafür war. Nach dem Brandanschlag auf das Stromnetz im Berliner Südwesten hat der Extremismusforscher Hendrik Hansen Kritik an der politischen Führung geübt. Im Interview mit Welt TV bezeichnete er es als Fehler, dass der Linksextremismus in der Vergangenheit vernachlässigt worden sei. Gleichzeitig dämpfte er Erwartungen an einen Richtungswechsel. Bis V-Leute einen Einblick in die Szene bekämen, brauche es Zeit, sagte Hansen und machte den Vorschlag, zumindest die Rückzugsräume stärker zu beobachten. Den Linksextremismus bezeichnete er jedoch nicht als reines Berliner Problem und erinnerte an die radikale Gruppe Angry Birds Kommando, die sich im vergangenen Jahr zu einem Anschlag auf die Bahnlinie zwischen Duisburg und Düsseldorf bekannt hatte. Auch in München seien 2025 mehrere Brandanschläge begangen worden, so Hansen. In Deutschland könnten Bundesbehörden künftig Redaktionen auch ohne richterliche Anordnung durchsuchen dürfen. Darüber berichtet das Nachrichtenportal News unter Berufung auf einen Kabinettsentwurf vom 17. Dezember. Demnach will die Bundesregierung die EU-Verordnung über Transparenz und Targeting politischer Werbung in nationales Recht überführen. Als Ziel wird die Vermeidung von unzulässiger Beeinflussung von Wahlen und politischen Entscheidungsprozessen genannt. Die deutsche Umsetzung kann auch auf Redaktionen Anwendung finden. Laut Kabinettsentwurf sollen die Bundesnetzagentur und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz weitreichende Ermittlungsbefugnisse erhalten. Im Rahmen sogenannter Nachprüfungen dürfen beauftragte Personen bei Gefahr im Verzug während der üblichen Geschäftszeiten Geschäftsräume durchsuchen, ohne zuvor eine richterliche Anordnung einzuholen. Der Staatsrechtler Volker Böhmer-Nessler bezeichnete die Regelung als verfassungswidrig. Der FDP-Spitzenkandidat bei der kommenden Landtagswahl in Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Röhlke, hat seinen Konkurrenten Cem Özdemir und dessen Grüne scharf kritisiert. Er warf ihnen vor, dass unter anderem der Bau von Eisenbahntunneln am Schutz von Fledermäusen scheitere. Röhlke sprach in diesem Zusammenhang von einem real existierenden Grünismus und sprach Özdemirs Partei Kenntnisse über Automobilität ab. Den grünen Spitzenkandidaten selbst kritisierte er dafür, dass dieser immer wieder das Gegenteil von dem fordere, was dessen Partei und Fraktion vertreten würden. Als Beispiele nannte Röhlke die Einführung einer Lkw-Maut auf Landstraßen und die Ermöglichung der Nutzung der Polizeisoftware Palantir. Da werde den Wählern rotzfrech ins Gesicht gelogen, so der FDP-Politiker. Das waren die Nachrichten. Im Kontrafunk. Die Redaktion hatte Eugen Zentner. Sprecherin war Eva Horstmann.
willkommen bei der zweiten Stunde 18.20 am Montag, dem 5. Jänner 2026. Mein Name ist Florian Machel. In unserer zweiten Stunde beschäftigen wir uns mit der Venezuela-Kontroverse. Darf man einen durch Wahlbetrug ins Amt gekommenen Gewaltherrscher einfach entführen und im Ausland vor Gericht stellen? Die einen sagen so, die anderen so. Und genau das wollen wir in 18.20 nachvollziehen. Wir hören dazu den Ökonomen Markus Krall und den Journalisten René Zeyer in einem Streitgespräch. Und zum Abschluss wollen wir mit unserem Kontrafunk-Kollegen Frank Walik nochmal zurück nach Berlin gehen, um die politischen Dimensionen und typischen Berliner Absurditäten hier nochmal Revue passieren zu lassen. Was geht dort eigentlich vor und wie sehr kann die ganz normale Bevölkerung von der Politik dort eigentlich noch an der Nase durch den Kakao gezogen werden, wenn wir es freundlich formulieren, ohne harte Worte. Bitte bleiben Sie dran, wir haben gleich das spannende Streitgespräch mit Markus Krall und René Zeyer.